SRF 3.
Freipass für das Virus, möglicherweise die Lockerungen und das nicht immer ganz regelkonforme Verhalten von uns lässt die Fallzahlen steigen. Enkelstrategie für eine bessere Zukunft. Die FDP will dafür sorgen, dass wir unseren Kindern einen intakten Lebensort hinterlassen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. 18 44 52 58 69, das ist nicht meine Telefonnummer, das sind die Covid-19-Infektionen der letzten Tage, die dem Bund gemeldet wurden. Die Fallzahlen steigen also eindeutig an. Bundesrat Berset mahnt zur Vorsicht und das Bundesamt für Gesundheit und die Virologen sind etwas in Sorge, denn die Zahlen zeigen nicht die Auswirkungen des Lockerungsschrittes von letzter Woche, sondern von den früheren. Ruth Wittwer.
Von 18 auf 69. Pascal Struppler, der Direktor des Bundesamts für Gesundheit BAG, hat diesen erneuten deutlichen Anstieg heute mit besorgten Worten kommentiert.
Die Anzahl Neuinfizierter steigt in den letzten Tagen wieder an. Beunruhigend.
Hygiene und Distanz seien trotz Lockerung der Maßnahmen dringend einzuhalten, mahnt Pascal Struppler auf dem Kurznachrichtendienst Twitter weiter. Alles andere wäre ein Freipass für das Virus. Dass sich der BAG-Chef beunruhigt zeigt, alarmiert die Menschen in der Schweiz. Das zeigen auch die vielen Reaktionen dazu auf Twitter. Doch das BAG will die Aussagen des Direktors nicht weiter erläutern. Man habe nichts hinzuzufügen, heißt es vom Mediendienst des BAG. Doch nicht nur der BAG-Direktor ist beunruhigt, auch der Leiter der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. Matthias Ecker hat vor einer Woche die schnellen Öffnungsschritte kritisiert. Grund zur Sorge geben nicht nur die steigenden Fallzahlen, sondern auch die Reproduktionszahl, ein wichtiger Faktor des aktuellen Stands der Corona-Pandemie.
Auch die Reproduktionszahl, also eben diese Zahl, die angibt, wie viel Menschen von einem Neuinfizierten dann weiter angesteckt werden, auch die liegt jetzt deutlich über 1, also bei 1,28, um präzise zu sein.
Eine Reproduktionszahl über 1 sei ein Alarmzeichen, sagt Matthias Ecker.
Das ist so, das heißt, dass eben die Epidemie sich weiter ausbreitet und nicht stabil bleibt und auch nicht abnimmt. Und das ist natürlich beunruhigend, auch weil diese Zahl ja nicht von heute stammt.
Der aktuelle Anstieg der Ansteckungen ist auf frühere Öffnungsschritte zurückzuführen, sagt Matthias Ecker, auf die Öffnung der Grenzen am 15. Juni beispielsweise. Wird es also nur noch schlimmer? Das kann die Wissenschaft noch nicht genau sagen.
Das ist im Moment noch nicht abschlüssig zu beurteilen, das werden wir sehen.
Wie der Bundesrat und das BAG appelliert auch Matthias Ecker an die Bevölkerung, unbedingt die geltenden Hygieneregeln einzuhalten. Hände waschen und Masken tragen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne.
Besten Dank, Ruth Wittwer. Und wir bleiben noch kurz beim Coronavirus. Michael Wettstein.
Der deutsche Außenminister Heiko Maas schließt nicht aus, dass einzelne Grenzen in Europa bei einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionen wieder geschlossen werden. Allerdings müsse dies gesamteuropäisch koordiniert werden, sagt Maas in einem Interview mit der deutschen Presseagentur. Deutschland übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Eines der wichtigsten Ziele sei die Einigung auf das milliardenschwere Corona-Wiederaufbauprogramm, so Maas. Aber auch die EU-Finanzen bis 2027 und der erfolgreiche Abschluss der Brexit-Verhandlungen.
Info 3 Abend.
Wiedergewählt ist Petra Gössi. Vor einer halben Stunde ist die Präsidentin der FDP Schweiz für 2 Jahre mit Applaus in ihrem Amt bestätigt worden. Für weitere 2 Jahre natürlich. Viel Konkurrenz hatte sie nicht. Es gab niemand, die oder der ihr den Platz hätte strittig machen wollen. Die FDP ist offenbar seit 4 Jahren zufrieden mit ihrer Präsidentin, obwohl diese im letzten Jahr ihre Freisinnigen maßlos überrumpelte und ihr Sitz an der Parteispitze wackelte. Sabine Gorsche.
Spricht man von der FDP und der Petra Gössi in den letzten 4 Jahren, dann dominieren nicht die klassischen Themen wie Steuer- oder Wirtschaftspolitik, sondern es geht um die Klimafrage und Petra Gössis spektakuläre Kehrtwende kurz vor den Wahlen. Sie höre oft auf ihr Bauchgefühl, sagt sie.
Der Anstoß dieser Diskussion der Umweltpolitik, das war ein klares Bauchgefühl.
Denn in vielen Diskussionen mit der Parteibasis sei ihr aufgefallen:
Wenn Sie während anderthalb Jahren immer wieder dieselbe Frage hören, oder was sind unsere Antworten in der Klimapolitik, in der Umweltpolitik? Und diese Fragen kamen sogar, wenn eigentlich der ganze Abend jeweils sich um ein anderes Thema gedreht hat. Da müssen Sie zuhören, das müssen Sie aufnehmen.
Und das macht sie. Nachdem die FDP im Dezember 2018 den Absturz des CO2-Gesetzes im Parlament zumindest mitprovoziert und dafür hart kritisiert wird, kündigt Petra Gössi im Februar 2019 einen Kurswechsel an, hin zu mehr Umweltschutz. Sie lanciert eine Basisbefragung, überrumpelt die eigene Fraktion und das ein halbes Jahr vor den nationalen Wahlen. Jetzt spinnt sie, sagen die einen, ein plumpes Wahlkampfmanöver, andere, aber Gössi bleibt hart.
Ich ging insofern natürlich ein Risiko ein, weil es hätte sein können, dass ich nach dieser Diskussion hätte zurücktreten müssen.
Doch das Gegenteil passiert. Die Basisbefragung und dann auch die Delegierten stützen Petra Gössis Kurs. Einen thematischen U-Turn gegen alle Widerstände auch innerhalb der Fraktion durchzuziehen, wie sie das gemacht hat, dafür zollen ihr Politikerinnen und Politiker von links bis rechts Respekt. Zum Beispiel CVP-Chef Gerhard Pfister.
Sie hat das mit unglaublicher Konsequenz und viel Mut gemacht und das bewundere ich an ihr.
Bei Gössis Nagelprobe, den Wahlen letzten Herbst, verliert die FDP. Aber das tun auch fast alle anderen außer den Grünen und den Grünliberalen. Wie weiter nun? Jetzt versucht Petra Gössi, die FDP wieder in ruhigere Gewässer zu steuern. Sie will eine sogenannte Enkelsstrategie lancieren, um Arbeitsplätze und die Sozialwerke für die Nachkommen zu sichern, aber auch eine intakte Umwelt zu hinterlassen. Die Klimapolitik soll bei der FDP weiterhin eine Rolle spielen, auch wenn die Wahlen vorbei sind.
Nicht nur die FDP, auch die SP hat sich heute digital versammelt, Michael Wettstein.
Die Delegierten der SP haben eine Resolution verabschiedet, die einen solidarischen Ausstieg aus der Corona-Krise und einen starken Service Public fordert. Es brauche jetzt nicht Abbaupakete, sondern umfangreiche Investitionen in Bildung, Gesundheitsversorgung und Betreuung, heißt es. Außerdem haben sich die Delegierten für ein ständiges Organ für sogenannte queere Menschen ausgesprochen. Queers sind Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, also beispielsweise Homosexuelle. Die Sozialdemokraten haben auch noch die Parolen für die Abstimmungen vom 27. September gefasst. Sie sagen Nein zur Begrenzungsinitiative der SVP, die Erhöhung des allgemeinen Kinderabzugs, das revidierte Jagdgesetz und zur Beschaffung neuer Kampfjets. Unterstützung erhält hingegen der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub.
Info 3 Abend.
Es ist die Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs und eines albtraumhaften Falls. Der Krimi um den deutschen Zahlungsabwickler Wirecard, dem 2 Milliarden Euro abhanden gekommen sind, wenn es sie denn je gegeben hat. Es wurden Bilanzen gefälscht, Anleger getäuscht, Behörden gelinkt und die Kontrollen haben versagt. Die Firma ist unterdessen zahlungsunfähig, der Chef war vorübergehend in Haft. Mindestens einem Journalisten der Financial Times ist schon länger aufgefallen, dass bei Wirecard etwas faul ist. Seit dem Frühjahr 2019 macht er auf Unregelmäßigkeiten bei der Firma aufmerksam, doch die Antwort lautete Fake News. Klaus Ammann hat mit Dan McCrum, dem Mann, der mit anderen den Fall aufdeckte, gesprochen.
Das alles sei sehr belastend gewesen, sagt Dan McCrum.
It was very stressful, because it had become this question of were FT journalists corrupt? Were we making this stuff up?
Wirecard selbst griff ihn an. Deutsche Finanzmarktanalysten bezeichneten seine Artikel als Fake News und sogar die deutsche Finanzmarktaufsicht BaFin leitete eine Untersuchung gegen ihn ein, nachdem er im Herbst 2018 aufgrund von Dokumenten, die ihm Whistleblower zugespielt hatten, aufzeigte, dass Wirecard Umsatz und Ertrag aufblähte. Er sei zwar immer überzeugt gewesen, Recht zu haben, doch sei jeder neue Artikel ein Schritt ins Ungewisse gewesen. Seit Herbst 2018 hat Dan McCrum zusammen mit Kolleginnen und Kollegen rund 50 Artikel zum Thema geschrieben. Die Zahlen von Wirecard hätten ihn allerdings schon viel früher, vor rund 6 Jahren, stutzig gemacht.
It was this very fast-growing but obscure payments processing company.
Das Unternehmen sei sehr schnell gewachsen und habe vor allem in Asien auffallend hohe Gewinne gemacht für einen Zahlungsdienstleister. In Blogartikeln habe er darauf hingewiesen, aber lange kaum Reaktionen hervorgerufen. Erst die Whistleblower hätten die entscheidende Wende gebracht. Er freue sich nicht, dass Wirecard nun bankrott sei, sagt Dan McCrum. Wirecard schuldet den Banken und Investoren fast 4 Milliarden Euro und vielleicht noch mehr. Natürlich fühle er aber eine gewisse Genugtuung, dass er und die Financial Times recht gehabt haben. Der riesige Schaden hätte aber verhindert werden können, ist der Journalist überzeugt. Immerhin, in den letzten Tagen werde in Deutschland intensiv diskutiert über die Strukturen und die Kultur, die so einen ungewöhnlichen Betrug so lange zugelassen haben.
Und jetzt nach Irland. Das irische Parlament hat einen neuen Regierungschef gewählt.
Micheál Martin von der bürgerlichen Partei Fianna Fáil führt künftig eine Koalition mit der ebenfalls bürgerlichen Fine Gael und den irischen Grünen an. In seiner Antrittsrede versprach Martin, den Kampf gegen das Coronavirus in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu stellen. Die Bildung der bürgerlich-grünen Koalitionsregierung in Irland gilt als historisch. Bislang hatten sich die beiden bürgerlichen Parteien stets in der Regierung abgewechselt. Das Wetter. Am Abend ist es in den Bergen gewitterhaft. Morgen zeitweise sonnig bei 25 Grad. Erst gibt es nur lokal, später dann häufiger Gewitter.
Das war Info 3 am Samstagabend. Im Studio waren Michael Wettstein und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.